DW Menschen und Märkte.
Heiße Ware, Mikrochips, wie der Mangel die Automobilindustrie bremst. Noch heißere Ware, NFTs, wie mit digitaler Kunst Millionen verdient werden. Und der letzte Schrei, das erste Haus aus dem 3D-Drucker. Das und mehr sind die Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, schön, dass Sie zuhören. Mikrochips sind mittlerweile fast überall verbaut. Und gerade auch deshalb waren sie schon vor der Pandemie rares Gut. Doch die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nochmals beschleunigt. Vor allem nach Chips in Computern und Notebooks. Die Europäische Union sucht nach Lösungen für den Chipmangel und plant möglicherweise eigene große Chipfabriken in der EU anzusiedeln. Viktor Goitgar über die heiße Ware Mikrochips.
Wenn der Computer so etwas wie ein Gehirn hat, dann sitzt es im Chip. Die elektronischen Gehirnwindungen dieser kleinen Plättchen, 40 Nanometer dünn, 1000-mal dünner als ein menschliches Haar. Und doch so wichtig für so vieles, sagt Tech-Experte Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Erke und Lübberstedt.
Also sei es in Ihrem Auto vielleicht ein Chip, der dafür sorgt, dass Ihr Fenster rauf und runter gehoben wird, bis hin zu Ihrem Toaster, bis hin zu Ihrem Kühlschrank, also in allen Geräten, die uns im alltäglichen Alltag umgeben, bis natürlich hin zu größeren Dingen wie im Thema Robotik, 3D-Druck und so weiter.
Um die kleinen Chips ist jetzt ein großes Problem entstanden. Aus dem Massenprodukt ist Mangelware geworden. Schuld daran? Auch das Coronavirus, sagt IT-Experte Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund.
Homeoffice hat zu einem Sonderboom geführt. Massive Nachfrage nach Gadgets, nach Homecomputern, nach Smartphones. Und das hat alles dazu geführt, dass es eine unglaubliche Verwerfung in der Chipindustrie plötzlich entstanden ist.
Besonders akut ist die Lage inzwischen bei den Autobauern. Bei Opel in Eisenach fehlten die Chips für Airbags. Peugeot muss manchmal wieder analoge Tachos einbauen. Und manche Hersteller mussten sogar die Produktion ganz drosseln und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Der Grund, viele Autohersteller hatten wegen Corona schlicht zu wenig Chips bestellt, sagt Bucky Irmak.
Man hat massiv unterschätzt, dass wenn man die Kapazitäten dann hochfährt, wie flexibel eigentlich der Zulieferer ist. Der Zulieferer selber bestellt bei ganz, ganz wenigen Auftragsherstellern, und sie waren vorher schon, liefen sie an Kapazitätsgrenzen. Und deswegen ist die Situation aktuell eine besonders heikle für die Automobilindustrie.
Und nicht nur für diese Branche. Die weltweite Chipproduktion hat nämlich ein Nadelöhr. Der Löwenanteil der kleinen Teilchen kommt von wenigen Produzenten aus Asien. Einfach neue Fabriken bauen, nicht so einfach, sagt Christoph Schmidt von Fegra Capital.
Es dauert einfach, bis solche Fertigungsstraßen stehen. Es gibt nicht so viele Ausrüster, die diese Fertigungsstraßen bauen. Und die, die es gibt, haben volle Auftragsbücher und natürlich entsprechend Auftragsstau. So verzögert sich das Ganze.
Gut, wer da als Kunde einen besonders kurzen Draht zu den Chipherstellern hat und sich Vorrang erhoffen kann. Daimler setzt nun zum Beispiel auf eine Kooperation mit dem Chipgiganten Nvidia. Toyota hat vor einiger Zeit Anteile an einem japanischen Chipkonzern gekauft und der Autozulieferer Bosch eröffnet in Dresden bald eine eigene Chipfabrik.
Viktor Goitgar berichtete. In der Welt der Kryptowährungen tut sich derzeit vieles. Zumindest gehen die Kurse aller Kryptowährungen wie dem Bitcoin oder auch Ethereum immer weiter nach oben. Der Hype um die Blockchain, also die Technologie, die hinter den Kryptowährungen steckt, hat mittlerweile bunte Blüten hervorgebracht. Eine davon sind sogenannte NFTs. Damit gemeint ist digitale Kunst, also Fotos, Musik, Videos und andere Dateien, bei denen es sich aber um digitale Originale handelt. Und dass es Originale sind, wird in der Blockchain vermerkt. Und so tragen auch die Kunstwerke eine Art digitalen Stempel. Klingt komplett verrückt, aber Investoren und Kunstsammler zahlen atemberaubende Preise für NFTs. So wurde eine digitale Collage des Kunstsammlers Beeple für fast 70 Millionen Dollar versteigert. Über diesen neuen Trend spreche ich jetzt mit Georg Back. Er bezeichnet sich selbst als Digital Art Advisor, also Berater für digitale Kunst und lebt in der Schweiz. Herr Back, ich habe gerade versucht, NFTs, also nicht fungible Tokens, zu erklären. Habe ich da den Kern getroffen?
Ja, ich würde sagen schon. Also es geht darum, dass man jetzt digitale Kunstwerke über ein Token abbilden kann. Und das ist eine Neuheit im Markt für Digitalkunst, weil der Tokeninhaber ist sozusagen der berechtigte Eigentümer und man kann den Token sehr einfach auch übertragen auf ein anderes Wallet.
Der Token ist das NFT, was ich kaufe, oder?
Ja, also das ist das Eigentumsrecht an dem Kunstwerk, ja.
Okay. Und dieser Verkauf der Beeple-Collage für 70 Millionen Dollar, der hat die Blicke ja sehr stark auf diesen neuen digitalen Kunstmarkt gerichtet. Was halten Sie von solchen Preisen, 70 Millionen Dollar?
Das war natürlich ein historisches Momentum, weil das war sozusagen der erste NFT, der überhaupt über ein großes Auktionshaus verkauft worden ist. Das erste Mal auch, wo das Auktionshaus die Kryptowährung Ethereum akzeptiert hat. Das heißt, das war natürlich rein schon von diesem Momentum her etwas Besonderes und darum gab es auch sehr viele Mitbieter und jeder wollte diesen Moment festhalten und Eigentümer werden von so einem wichtigen Kunstwerk.
Es gibt ja auch diesen Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey, der als NFT, also es war der erste Tweet des Twitter-Gründers, der für 2,7 Millionen über die Auktionstheke ging. Sie haben gerade eben auch schon gesagt, auch bei Beeple, es war das erste Mal. Ist es so, dass man da quasi sich auch Geschichte kondensiert einkauft? Also spielt die Story eigentlich die ganz große Rolle?
Absolut. Ich meine, so ein Twitter-Zitat, das ist wie ein früher waren das Briefe von Einstein oder irgendwelchen bekannten Personen, die man gesammelt hat. Und heute sind das halt Twitter-Zitate. Und ja, ich meine, historische Momente, die haben, wenn man die irgendwie bewahren kann als Wertspeicher, haben die einen enormen Wert.
Und es sind ja auch ganz viele andere NFTs, auf die da geboten wird und auch immens hoch geboten wird. Was wissen Sie über die, die da bieten? Es sind ja bestimmt nicht die klassischen wohlhabenden Kunstsammler, die vorher viel Geld für Bilder und Skulpturen ausgegeben haben, oder?
Sehr oft sind das Personen, die sehr früh schon Ether gekauft haben.
Also die Kryptowährung.
Also die Kryptowährung, genau. Und für die ist das eine Möglichkeit, auch das Geld auszugeben. Das sind teilweise auch Sammler, die glauben an eine digitale Zukunft, dass man Werte eigentlich digital speichern wird in Zukunft. Und da gibt's ganz verschiedene Sammler, gewisse Sammler, die wollen auch ihre Sammlung zeigen, also zum Beispiel auf einer dieser Virtual Reality Plattformen wie CryptoVoxels oder Decentraland. Andere Sammler, die spekulieren, also die glauben, dass der Wert sehr schnell raufgeht und dann verkaufen sie es dann auch. Da gibt es ganz verschiedene Motive, um solche NFTs zu kaufen.
Ist denn auch die künstlerische Qualität ein Motiv, so etwas zu kaufen oder geht es vornehmlich darum, eigentlich zu kaufen und wieder zu verkaufen?
Ja, die künstlerische Qualität, die ist nicht immer wirklich sehr hoch. Sehr oft werden Künstler ausgewählt auf diesen Plattformen, weil sie sehr viele Followers haben. Und das wird halt manchmal auch von der traditionellen Kunstwelt ein bisschen bemängelt, dass die Qualität nicht wirklich so hoch ist. Aber klar, es gibt natürlich auch sehr interessante Kunstwerke. Es gibt ganz viele Plattformen, die sehr verschiedene Art von Kunst verkaufen. Und gewisse Plattformen, da ist es ganz schwierig, auch reinzukommen als Künstler.
Der Künstler Yves Klein hat in den 60er Jahren mal Luft verkauft. Jetzt schrieb der Economist letztlich, Klein wollte damit ja die Kommerzialisierung des Kunstbetriebes kritisieren. Beeple, derjenige, der dieses Bild für 70 Millionen verkauft hat, fast 70 Millionen die Collage, will einfach nur Geld machen. Was denken Sie?
Ja, ob das einzige Motiv von Beeple ist, das weiß ich nicht. Aber ich finde das interessant, dass sie da einen Vergleich mit Yves Klein machen, weil das stimmt. Also es gibt einige Künstler, wie auch Marcel Duchamp, der zum Beispiel diesen Monte Carlo Bond herausgegeben hat. Yves Klein oder Joseph Beuys, der eine Währung, also Banknoten signiert hat. Kunst, in der Kunst geht es oft auch um Geld oder um Werte. Manchmal ist das Konzept fast wichtiger als letztlich die Ausführung. Und auch in der Blockchain-Kunst gibt es natürlich Kunstwerke, die sehr minimal sind, wo es wirklich nur um das Konzept geht.
Das war Georg Back, Berater für digitale Kunst, über den neuen Hype NFTs. Ein anderes Thema. Das Amsterdamer Ehepaar Lutz wird im August einen Bungalow in Eindhoven beziehen. Kein ganz gewöhnliches Bungalow, denn es stammt aus dem 3D-Drucker. Doch lange dürfen die Bewohner nicht bleiben, denn möglichst viele Menschen sollen das moderne Gebäude ausprobieren. Optisch sieht es allerdings gar nicht so modern aus, wie Ludger Katzmierzak berichtet.
Das Haus sieht aus wie ein Relikt aus der Steinzeit, wie ein großer grauer Findling, nur mit Türen und Fenstern. Nicht Fred Feuerstein wird hier in 3 Monaten einziehen, sondern die Amsterdamer Künstlerin Elise Lutz mit ihrem Mann Harry.
Für mich ist es ein Eindruck, ein bisschen so als früher.
Für mich ist das so ein bisschen wie früher, wenn du als Kind im Freizeitpark gestaunt hast über das kleine Häuschen, aus dem Hänsel und Gretel kam. Und dieses Staunen habe ich auch, wenn ich dieses Haus sehe und darauf zulaufe.
Verwunderung, die habe ich wel, als ich dieses Haus sehe und da auf zulaufe.
Ein halbes Jahr lang werden Elise und Harry in dem außergewöhnlichen Bungalow am Stadtrand von Eindhoven leben. Länger geht's nicht, denn möglichst viele Mieter sollen in den nächsten Jahren die Gelegenheit bekommen, in Hollands erstem Haus aus dem 3D-Drucker zu wohnen.
Das hier ist eine Art von Reise.
Ich betrachte das als eine Art Reise. Ich mache eine Weltreise im eigenen Land für ein halbes Jahr. Wir schauen uns das hier an, erkunden die Umgebung und wir erkunden dieses Haus und werden erfahren, wie es sich anfühlt, hier zu wohnen.
Das Entdecken von so einem Haus, wie das fühlt.
Der Bungalow im grünen Landschaftspark Meerhofen besteht aus 24 Bauelementen, die der 3D-Betonprinter der Technischen Universität Eindhoven in einer Halle gefertigt hat. Schicht für Schicht sprüht der Roboterarm des Druckers dabei den Beton auf eine Metallplatte, sodass nach und nach eine leicht geriffelte Wand entsteht. Die kann gerade, schräg oder rund sein, den Möglichkeiten seien keine Grenzen gesetzt, sagt Theus Hallet, der das Projekt seitens der Uni begleitet.
Es ist eine Freiheit von Form entstanden.
Es ist eine Freiheit der Form entstanden. Du selbst kannst entscheiden, welche Form dein Haus haben soll. Dieser Entwurf hier orientiert sich sehr am Standort. Das ist eine waldreiche Umgebung, wo einige Steine zu Gast sein werden. Du kannst mit dem Drucker aber auch jede andere Form machen.
Andere Entwerpe machen.
Dieses erste von insgesamt 5 geplanten Häusern aus dem 3D-Drucker ist 94 Quadratmeter groß und bietet ebenerdig ein großes Wohn- und Esszimmer mit 2 Schlafzimmern. Alle Räume sind bereits komplett eingerichtet. Eigentlich könnten Elise und Harry sofort einziehen, aber in den kommenden 3 Monaten ist das Haus als Schauobjekt der Öffentlichkeit zugänglich. Ein erstes Mal gucken und fühlen durften die beiden aber jetzt schon.
Das ist eine besondere Sphäre.
Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, auch akustisch, sehr still. Am schönsten finden wir beide die Mauern. Die Außenfassade ist glatt und drinnen sind die Wände rau, aber schön.
Hier ist Ruhe.
Das urige Wohnei ist Teil des Projekts Milestone, mit dem Theo Salet und sein Team nicht nur optisch neue Wege in der Architektur gehen. In erster Linie wollen wir versuchen, nachhaltiger zu bauen, indem wir weniger Materialien verwenden. Und dafür ist diese Technik sehr gut geeignet. Sie kann auch dazu beitragen, die Wohnungsnot zu lindern. Denn das ist industrielles Bauen. Wir können Häuser dadurch sehr schnell bauen und gleichzeitig maßgeschneidert. Das heißt, jede Wohnung ist einmalig. Für den Bau werden außerdem weniger Arbeitskräfte benötigt, was angesichts der immer weniger werdenden Maurer im Land auch eine Motivation war, die neue Technik zu entwickeln. Die geplanten 5 Objekte entstehen bewusst nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. So kann die Technik nach jedem Projekt optimiert und weiterentwickelt werden. Das nächste Haus soll über 2 Etagen gehen, das letzte sogar über 3. So entsteht in der grünen Oase am Rande der Großstadt eine Art Skulpturengarten mit modernen Kunstwerken aus dem Drucker, die einzigartig und bewohnbar sind.
Ein Bericht von Ludger Katzmierzak. Damit endet der Podcast für heute. Die Technik hatte Robin Isabel Funke. Ich bin Nicolas Martin. Morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.